Hallo, lieber Ole, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich stelle dich einmal kurz vor und dann steigen wir mit der ersten Frage ein. Also, du warst 12 Jahre lang redaktioneller Mitarbeiter und Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bevor du dich in einem öffentlichen Brief, das war 2021 im letzten Jahr, kritisch geäußert hast. Und der Titel des Briefes hieß „Ich kann nicht länger schweigen“. Und du hast kritisiert, dass seit Beginn der Corona-Pandemie keine ausgewogene Berichterstattung mehr stattfand und dass es keinen wirklichen Austausch beziehungsweise einen öffentlichen Diskurs über alle Meinungen gab, ja. Und Faktenchecker, angeblich wissenschaftlicher Konsens, ersetzten dann den offenen Meinungsaustausch. Du hast den Corona-Kurs der Regierung kritisiert, beziehungsweise dass Kritik daran oft als rechts einfach eingestuft wird, diskreditiert wird. Und dieser Brief fand dann sehr schnell Verbreitung in den sozialen Medien. Und dieser Brief führte auch zu deiner fristlosen Kündigung. Und inzwischen setzt du dich für einen ausgewogenen Journalismus ein, für Meinungsvielfalt und für Aufklärung über die Plattform Corona Transition, corona-transition.org. Und darüber wollen wir heute sprechen, ja? Und ich würde gern im Jahr 2020 beginnen. Also wir gehen einmal zurück in die Zeit und vielleicht kannst du aus deiner Sicht beschreiben, wenn wir im Jahr Anfang 2020 sind und alles beginnt so langsam, ja, Februar, März. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, was geschah damals und wie hat sich das dann im Laufe der Zeit zugespitzt und was hat sich verändert in deiner Arbeit? Du warst ja direkt betroffen sozusagen.
Ja, erstmal will ich dir ein dickes Dankeschön aussprechen für diesen Kongress, weil sowas ist genau das, was wir im Moment brauchen, und Lösungsansätze und den Fokus wegzunehmen auf alles, was gerade schief läuft und was uns so belastet. Ja, jetzt haben wir gerade die Corona-Angst ist jetzt gewichen und jetzt ist die Kriegsangst da, aber es ist trotzdem Angst. Also wir sind in so einem ständigen Panikmodus seit 2 Jahren tatsächlich. Und da finde ich das unglaublich wertvoll, was du gerade machst. Und deswegen bin ich auch dankbar, hier mit dabei sein zu dürfen.
Danke.
Ja, zu deiner Frage. Zu den Anfängen damals, wir konnten es alle nicht wirklich einschätzen. Und deswegen finde ich das absolut normal, wenn man, wie damals geschehen, sich erstmal zurückhält und sagt, okay, wir gehen den sichersten Weg oder zumindest folgen wir den Menschen, die doch da anscheinend Ahnung haben und konkrete Vorstellungen, wie man da jetzt damit umgehen kann, ne? Aber auch schon relativ früh habe ich festgestellt, dass ein offener Diskurs nicht mehr möglich ist. Das war damals das erste Interview mit dem Wolfgang Wodak, der ja auch hier in Teilnehmer dieses Kongresses ist. Ja, ich glaube, das war im März 2020 mit Milena Preradovic, Punkt Preradovic damals. Übrigens auch eine Medienschaffende aus dem Mainstream. Ja, die war ja lange Zeit bei RTL und macht jetzt ihr eigenes Ding und macht eine hervorragende Sache. Ja, ich habe das angesehen und kurze Zeit später war es verschwunden, dieses Interview von YouTube, und dachte so, krass, warum? Und da gingen bei mir die Alarmglocken an. Und das war so der Moment, wo ich mir wirklich Zeit genommen habe, zu recherchieren und Dingen auf den Grund zu gehen und sehr, sehr viele Nachtschichten eingelegt habe. Was einfach nötig war, also um mir komplett oder vollständig kann man nie haben, ne? Aber einfach um tatsächlich alle Informationsquellen, die es gab, ja, aber die eben von unseren Medien überhaupt nicht aufgegriffen wurden, in mein Bild, in meine Meinungsfindung mit einbringen zu lassen. Und das wurde immer deutlicher, dass da sehr, sehr viele Ungereimtheiten am Start sind, die nicht thematisiert wurden. Und ja, dann habe ich auch mehr und mehr festgestellt, ah ja, es ist gar nicht gewollt, dass diese Sachen thematisiert werden. Und hoppala, ich bin plötzlich in einem Boot mit menschenrechter Gesinnung und werde als Schwurbler und Aluhutträger und was weiß ich alles, ne, das haben wir jetzt ja zigfach gehört und es ist unglaublich traurig, was da passiert ist, was da an Spaltung passiert ist. Und ich kann es mir immer noch nicht komplett erklären, wie das möglich ist. Ja, weil ich habe ja damals beim SWR gearbeitet und ich muss dazu sagen, ich habe nicht in einer Position gearbeitet, wo ich damit ständig, naja doch, in Kontakt war ich damit ständig schon, weil ich eben in den Redaktionskonferenzen, den täglichen, drin war. Aber ich war im Sounddesign und habe selber, also war nicht für diese Berichterstattung verantwortlich und war auch total dankbar, weil ich hätte das nicht ausgehalten. Also ich hätte täglich heftige Diskussionen führen müssen und war erstmal dankbar, auf so einer beobachtenden Stellung sein zu können, wo ich wirklich mit so einer, also ich konnte mir das alles mit einem bisschen Abstand angucken und auch anschauen, so wie gehen die Kollegen und Kolleginnen damit um? Wie behandeln sie Themen? Welche Themen werden überhaupt nicht aufgegriffen? Das habe ich mir relativ lange angeschaut und habe natürlich auch Freunde aus den Öffentlich-Rechtlichen darauf angesprochen. Ich war lange Zeit beim WDR, also meine schönste Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war bei Funk aus Europa. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also in Berlin kann man die hören. Sie heißen mittlerweile Cosmo. Das ist ein Sender, der für Weltoffenheit steht, Weltmusik spielt, Global Pop nennen sie das. Und wir haben ganz lange ein total kreatives, ein ja, im weitesten Sinne unformatiertes, freies Programm gemacht. Also hatten da auch ganz viele Gestaltungsfreiheiten. Und dann gab es einen Führungswechsel. Und ja, damals habe ich schon festgestellt, okay, das geht jetzt nicht unbedingt in die Richtung, die ich gut finde. So, wir wurden immer weiter reduziert, was so den Spielraum angeht von Interviewplätzen. Also vorher haben wir, ne, wir hatten keine, wir hatten eine Ansage, wie lang ein Interview sein sollte, aber es war auch nicht schlimm, wenn man mal darüber hinweggeschossen ist, ja. Und das wurde dann immer kleiner, ja. Und am Ende waren wir dann bei 3 Minuten, dann bei 2:30. Und ja, was willst du in dieser Zeit noch wirklich an tiefgreifenden Themen irgendwie rüberbringen in 2:30? Und manche Plätze wurden dann noch mehr reduziert, ja, dann waren wir bei 1:30 oder so.
Und Ole, wann
Und
war dieser
ja,
Wechsel? Darf ich das dazwischen fragen? Wann gab es diesen Wechsel?
das war das, das ja, das ging so los 2014, 2015 ungefähr. Und das wurde dann immer mehr. Und dann haben wir auch Berater reinbekommen also die lange Zeit im Privatfunk tätig waren oder da eigentlich so ihr Hauptgeschäft machen. Und ich habe auch nichts gegen diese Coaches und Berater und sowas, aber es wird halt oft Verantwortung auf die abgeschoben. Und man selbst macht sich überhaupt keine, also Ich wollte immer, dass wir uns mit Cosmo, mit dieser, also wirklich mit diesem besonderen Programm, dass wir uns auseinandersetzen mit einer Vision. So, warum machen wir das da alle? Weil wir alle hatten, also wir haben das aus Herzblut gemacht und wollten damit Brücken bauen und Menschen zusammenbringen. Ja, und irgendwie war das nie, also das durfte nie vertieft werden, so dieser Prozess. Aber es war eben ein ganz tolles Team. Und als ich dann meinen Brief geschrieben hatte, so jetzt sind wir wieder im Oktober 2021, ja, ich habe keine Rückmeldung bekommen von, also von diesen Menschen, die ich eigentlich mehr als Freunde als Kollegen empfunden habe und konnte es mir nicht erklären. Und dann gab es dann doch so zwei, drei, die in Kontakt gegangen sind mit mir und die mir erzählt haben, hey Ole, die schämen sich da für dich. Es war betretenes Schweigen an dem Tag, als dein Brief rauskam und man wollte damit nichts zu tun haben.
Ole, darf ich fragen, hast du diesen Brief erstmal direkt sozusagen an die Führungsetage, wenn man so nennen will, geschrieben? Oder also gab es vorher da irgendwie einen Diskurs quasi oder hast du versucht, in Kommunikation zu treten oder hast du diesen Brief direkt veröffentlicht?
Ich habe ihn direkt veröffentlicht und zwar bei Multipolar, das heißt bei einem freien Medium oder alternativen Medium, die ich für sehr seriös, die ich für, also Multipolar macht in meinen Augen im deutschsprachigen Raum so mit den besten Journalismus, den es im Moment gibt. Und die hatten eben auch schon viel mit dieser Frage öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Corona-Berichterstattung, da haben sie sich auch schon viel beschäftigt gehabt mit und hatten auch schon aus anonymer Quelle Menschen, die aus dem Öffentlich-Rechtlichen dort berichtet haben, was alles schief läuft. Und deswegen war das für mich eine gute Anlaufstelle. Mhm. Ja. Ich habe diesen Weg gewählt, weil ich die Strukturen des Öffentlich-Rechtlichen kenne und weil ich wusste, dass sich nichts verändert, wenn ich das intern erstmal in die Gremien gebe, in die Redakteursvertretung und so weiter. Das sind Sachen, die mir jetzt angelastet werden. Ne, darauf basiert dann auch die Kündigung, dass ich eben sofort damit rausgegangen bin und nicht den internen Weg gewählt habe. Aber es ging mir da ja auch gar nicht um eine Sache, die nur den SWR betrifft. Es ging mir allgemein um die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, die per Gesetz, also per Rundfunkauftrag, Medienstaatsvertrag heißt das, da sind Dinge reingeschrieben wie Ausgewogenheit, wie Diversität, wie Pluralismus, Menschenwürde. So solche Sachen stehen da drin und wir müssen das nur mal abgleichen mit den Dingen, die in der letzten Zeit gelaufen sind. Also gerade jetzt noch mal richtig hochgefahren zum Ende des letzten Jahres, ne, wo Menschen, die sich nicht pieksen lassen wollten, dann ja, denen im Prinzip das Menschsein abgesprochen wurde.
Ja, und du hast vorher, Ole, ich würde gerne zurückkommen zu deinen Kollegen. Du hast vorher gesagt, du hast beobachtet, wie reagieren denn die Kollegen? Wie haben sie denn reagiert? Oder gab es noch andere, die kritisch waren, aber sich vielleicht nicht getraut haben, was zu sagen, weil man ja relativ schnell gemerkt hat, es geht in eine Richtung. Was konntest du da beobachten? Wie lief das ab?
Also die meiste, also meistens war es einfach wirklich betroffenes Schweigen oder einfach aus dem Kontakt gehen. Mhm. Ich hab das, was ich als wichtig empfunden habe, mit Menschen geteilt. Natürlich erstmal wirklich mit denen, die mir sehr nahe standen. Und da kam überhaupt gar nichts zurück. Mhm. Dann gab es ein paar, die die tatsächlich mit mir in Austausch gegangen sind und die das aber nicht geteilt haben und auch nicht gesehen haben. Also Dinge, die heute, jetzt wo wir 2 Jahre später, ja, die alle real geworden sind, ja, die damals schon sichtbar waren, ja, das haben ganz viele Menschen wollten das nicht für wahr haben. Und das genauso war das einfach im Kollegenkreis. Und ich habe dann im SWR auch mehr und mehr angefangen, auf Sachen hinzuweisen. Und das, also in der täglichen Redaktionskonferenz. Und das wurde ja mit Dank angenommen, aber es ist halt nie was draus passiert. Also man ist nicht drauf eingegangen und das ging dann so weit, dass ich auch festgestellt habe, dass in der Wissenschaftsredaktion sowas wie ein Verständnis für, also ein tieferes Verständnis für das, was da gerade vor sich geht, anscheinend nicht vorhanden ist. Weil ich die Gain-of-Function-Forschung, also die Forschung daran, den Viren gefährlicher zu machen für den Menschen, das betrachtet, also das ist eins der wesentlichen Themen, um hier diese ganze Geschichte überhaupt zu verstehen. Und ich habe das angesprochen, weil wir nichts darüber gemacht hatten. Ich habe festgestellt, entweder haben sie tatsächlich keine Ahnung oder sie tun so und wollten darauf aber nicht eingehen. Und das war eigentlich so für mich der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier läuft was tatsächlich richtig schief. Und das ist auch nicht damit zu klären, dass man irgendwie in den Redakteursausschuss geht oder so, weil auch die, also das wurde auch schon von anderen Menschen angesprochen im SWR-Redakteursausschuss. Ich bin da jetzt nicht drin, aber das wurde mir berichtet und das war dann die berühmte Nadel, die auf den Boden fällt und die man hören kann, weil Betroffenes schweigen und dann wurde schnell das Thema gewechselt. Und in den Korridoren dieser Anstalten herrscht ein Korsett der Angst, ein Schleier der Angst. Also es gibt tatsächlich zu diesem Corona-Komplex ist freie Meinungsäußerung nicht möglich. Und alle, die was anderes behaupten, wollen das einfach an sich nicht heranlassen oder betreiben tatsächlich aktiv Desinformation.
Und mir fällt dazu der Radiosender ein, den du erwähnt hast, Funkhaus Europa, später Kosmos. Das war mein Lieblingsradiosender und ich habe den immer gehört, ja, im Auto. Keinen anderen mehr, weil der werbefrei war und weil so ein bisschen Musik aus aller Welt kam. Das fand ich cool. Und ich muss sagen, selbst da war ich geschockt. Es gab dann dass man sagt, so, wir gehen jetzt mal auf die Straße, interviewen die Leute zum Thema Impfen. Lässt du dich impfen? Ja, nein, das war, glaube ich, schon 2020. Und man hat tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Meinungen es waren, sagen wir zwischen 3 und 5. Und alle sagen, ja, wir freuen uns auf die Impfung, wir lassen uns impfen. Und ich denke so, okay, das ist schon, wie kann das sein, dass es jetzt niemanden gibt, der einmal sagt, da warte ich erst mal ab oder weiß ich noch nicht oder nö. Ja, also einfach nur die zu zeigen, eine Gesellschaft besteht ja aus vielen Antworten. Aber, und da war mir schon klar, okay, da gibt es eine Manipulation, weil wir natürlich dann das Gefühl haben, okay, die Mehrheit der Menschen denkt so. Und da wir so ein bisschen diesen Anpassungsfaktor oder Wunsch in uns haben, wahrscheinlich unbewusst, sagen wir dann auch gut, wenn alle sagen ja, dann sage ich jetzt auch ja, ja. Also das war so das Ziel, so kam es mir vor. Und dann habe ich das reduziert, weil da war ich wirklich enttäuscht, weil ich dachte, okay, ihr habt immer kritisch berichtet, auch wenn irgendwo Auslandseinsätze waren, Krieg egal, ja. Also man hat immer andere Nachrichten bekommen, aber das war mit Corona vorbei und das fand ich schon krass. also auch von so einem Sender das mitzubekommen. Ja,
ja, leider. Übrigens kann man ja sagen, wir zeichnen auf heute am 1. März. Also Applaus an alle, die sich nicht haben pieksen lassen, die wirklich standhaft geblieben sind. Und warum 1. März? Weil Karl Lauterbach hat ja gesagt, ungeimpfte Menschen seien bis März alle geimpft, genesen oder gestorben.
Ja,
und da sieht man, also nicht nur Lauterbach hat es gesagt, auch Jens Spahn hat es gesagt, und daran merkt man auch, ja, die haben alle dieselben Talking Points. Wenn man guckt im Ausland, alle durchweg erzählen im gleichen Wortlaut dieselben Sachen. So. Und dann ist es nur Verschwörungstheorie.
Und du
vielleicht sollte man mal sagen, wir gucken uns mal die Praxis an, warum das so ist. Warum erzählen alle das Gleiche? Sehr merkwürdig. Ja. Und man merkt einfach auch, dass nichts hinterfragt wird. Ja? Und diese Politiker, die das alles erklären, also die tatsächlich lügen und die Desinformation verbreiten, auch dieser schöne Satz, Pandemie der Ungeimpften, es ist absolut haltlos. Dieses Narrativ. Es ist ein Narrativ, das ist jetzt mehrfach belegt worden. Und sie haben mit den Zahlen, die Zahlen so gedreht und verdreht, dass dabei rauskommen sollte. Aber da hat Tim Röhn von der Welt, neuer Chefreporter der Welt, einen unglaublich guten Job gemacht und nachgefragt, nachgehakt. Ah ja, komischerweise wird bei vielen Leuten der Impfstatus gar nicht angegeben. Und diese Menschen werden dann automatisch in die Kategorie der Ungeimpften gezählt. Auch wenn man seine Impfung bekommen hat, innerhalb der ersten 2 Wochen zählt man immer noch als Ungeimpfter.
Wenn man auf der Intensivstation landet, ne?
Genau. Und jetzt ist es ja sogar so weit, dass sie sagen, nee, wir veröffentlichen überhaupt gar keine dieser Zahlen mehr. Also in Weimar haben sie das zum Beispiel entschieden oder jetzt auch in Schottland, weil das einfach so eindeutig ist. Also die Zahlen zeigen einfach so klar, dass diese Impfungen überhaupt nicht das tun, was sie versprechen, und dass die Nebenwirkungen tatsächlich da sind und kein Hirngespinst sind. Ja? Und es wird immer noch nicht darauf eingegangen, also dieses Narrativ wird weiterhin mit Händen und Füßen verteidigt. Mhm. Und komischerweise ist es jetzt ganz verschwunden. Ne? Jetzt haben wir die nächste Sau, das ist der Krieg mit der Ukraine, der von den Medien hochgekocht wird, und ja, ich bin's leid, und ich muss sagen, also der erste Schritt in die Freiheit, werft euren Fernseher raus. Und ich habe das schon sehr lange gemacht, also schon damals, als ich bei Funk aus Europa gearbeitet habe, und hab auch schon gemerkt, okay, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Zirkus und so, wie die, also wie der Mainstream Medien macht und in diesem ständigen Hamsterrad der Breaking News uns zu befinden. Also das, ne, man hat überhaupt keine Zeit mehr, auf Dinge einzugehen, und niemand macht sich mehr die Mühe, tatsächlich Dinge zu hinterfragen. Es muss einfach nur schnell gehen und emotional sein, und da wollte ich raus, und deswegen habe ich dann auch bei Cosmo gekündigt und bin zum SWR, SWR 2, die noch ein sehr gutes Programm machen, abgesehen von der Corona-Berichterstattung.
Und Ole, was ich so interessant finde jetzt, ja, du hast es gesagt, wir haben März 2022. Es gibt immer wieder neue Studien, neue Meldungen. Also zum Beispiel Professor Wiesendanger, das ist ja der von der TU Hamburg gewesen, TUHH, glaube ich, heißt sie, der diese Forschung betrieben hat, das ganze Jahr 2020 über, hat sich mit Gain of Function beschäftigt und kam dann zu dem Entschluss, vermutlich zu 99,9% ist dieses Virus im Labor verändert worden, ja. Und man sagt, durch einen Unfall eventuell dann ausgetreten. Aber so, das wurde gleich von Anfang an als Verschwörungstheorie abgetan. Ja, das durfte gar nicht weiter irgendwie öffentlich diskutiert werden. Und jetzt merke ich aber, okay, so langsam kommen diese Themen hoch. Letztens wurde er Ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Vielleicht war es NTV, die Welt. Okay, ja, genau. Da durfte er 10 Minuten, gab es ein kurzes Interview mit ihm und er durfte darüber berichten. So, das heißt, jetzt haben wir dieses Narrativ sozusagen, durfte einmal öffentlich in Frage gestellt werden. Zumindest so, dass man vielleicht drüber diskutiert. Das Zweite, was jetzt rausgekommen ist, eine schwedische Studie, die sagt, Pfizer-Impfstoff kann sehr wohl in unsere DNA verändern, ja, weil auch das wurde immer sehr strikt ja, bekämpft, alles, was dem widersprach, dass das vielleicht doch...
Innerhalb von 6 Minuten. Von 6 Minuten, ja. Allerdings genau. Ist das in vitro, das heißt, das ist im Labor. Also im Labor haben sie es nachgewiesen, jetzt am oder im Menschen noch nicht.
Ja. Okay, also es kommen langsam so Themen an die Oberfläche, auch mit Nebenwirkungen, die wir haben. Auch im Öffentlich-Rechtlichen gibt es Berichte über Impfgeschädigte, die dann um ihre Anerkennung kämpfen und dass dieser Weg nicht leicht ist und so weiter. Also wir haben all das, kommt jetzt hoch, aber ich habe das Gefühl, bei den Menschen hat sich schon wie so eine Decke über das Thema gelegt, es ist so richtig drin, das erreicht sie gar nicht mehr, ja, also es wurde einmal richtig verinnerlicht, über 2 Jahre, das Virus ist gefährlich und tötet uns, egal wie alt wir sind, und egal, was jetzt da noch gebracht wird, es ist trotzdem irgendwie, es ist einfach seltsam, kannst du dir dieses Phänomen erklären, warum erreicht es nicht die Menschen, warum... Vielleicht ist es auch zu versteckt, ja, und das andere ist immer noch viel präsenter. Aber wie du sagst, auch jetzt ist ja zu Corona das Thema komplett verschwunden. Jetzt haben wir ein anderes. Und trotzdem frage ich mich aber, erreichen all diese Themen, die jetzt gegensätzlich dem Narrativ sind, was wir letzten 2 Jahren hatten, erreicht es die Menschen noch oder erreicht es sie nie mehr? Das frage ich mich jetzt.
Ja, das ist mit die wichtigste Frage und die schwierigste. Ich glaube, es wird sehr lange dauern, das alles aufzuarbeiten, wenn es überhaupt gewollt ist. Ja? Weil der erste Punkt muss ja sein, dass man tatsächlich feststellt, okay, wir haben uns hier geirrt und wir waren auf dem Holzweg und wir müssen jetzt einfach die Dinge anschauen und aufarbeiten, und um tatsächlich eine authentische Aufarbeitung hinzubekommen, braucht es einfach erstmal eine Offenheit und ein Verständnis, auf die anderen zuzugehen. Aber es braucht genauso von der Gruppe, also aus der Gruppe des Widerstands, braucht es auch Verständnis für die anderen, ja, dass die einfach nicht anders konnten. Sie waren gefangen in diesem Narrativ und in einer Hypnose. Ja, es gibt einen Psychologen, belgischen, Matthias Desmet, der hat das super erklärt, dass wir uns seit 2 Jahren in einer Hypnose befinden und die eben vor allem von den Medien inszeniert und durch die Medien gesteuert wurde. Und es ist unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Und ja, das muss eigentlich damit anfangen, dass Verantwortliche in den entsprechenden Positionen sich eingestehen, wir waren da falsch. Aber ob wir das erleben werden, also... So ein Mensch wie Jimmy Gerum, der ja auch hier Kongressteilnehmer ist, ne, und für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk kämpft und dafür, dass sich die Verantwortlichen am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, entschuldigen werden für diese Berichterstattung. Ja, in Dänemark ist es passiert. Ja, da hat die größte Boulevardzeitung, also das, was bei uns Bild wäre, hat sich entschuldigt für die Corona-Berichterstattung. Und Hut ab. Also bei uns sehe ich das noch nicht. Aber ich will den Glauben und die Hoffnung daran nicht aufgeben. Und ich sehe es eben auch als ganz essentiell und wichtig an, da weiter offen zu sein und eben nicht diese Menschen irgendwie am Laternenmast hängen zu sehen zu wollen, weil das ist genau der falsche Weg. Da kommen wir dann nie aus dieser Spirale heraus, weil wir wollen ja eigentlich was Neues. Wir wollen ja eine Welt, die verbunden ist und die tatsächlich an, also den Raum frei macht für das Menschsein in seiner ganzen Vielfalt und in all seinen Möglichkeiten. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir einfach die Brücken auch jetzt bauen und diese Möglichkeiten bestehen für diese Menschen, die da in der Verantwortung waren, dann ja auch mitzukommen in die neue Welt.
Ja, und du hast es vorher kurz gesagt, die Aufarbeitung müsste zum Beispiel darin bestehen, dass man auch Aussagen als, sagen wir, falsch entlarvt oder man lag daneben, wie auch immer man das ausdrücken will. Aber das macht ja zum Beispiel die Bild schon. Ja, ich bin nie Bildleser gewesen, aber ich bin trotzdem froh, dass sie jetzt so wenigstens ein bisschen die Rolle des Kritikers übernommen haben. Das, was vorher komplett in eine Richtung lief, medial gesehen, dass jetzt wenigstens so etwas wie die Bild, und die hat eine sehr große Reichweite, jetzt doch kritisch langsam ist, vielleicht seit einem halben Jahr, glaube ich, oder so nehme ich es wahr. Und immer wieder auch die Aussagen von Karl Lauterbach überprüft und sagt, hier 10 Aussagen, wo er falsch lag. Ja, also diese ständige Panikmache. Du hast es vorhin selber gesagt, wir sind alle noch am Leben, auch wenn wir nicht geimpft sind. So. Also und doch, glaube ich, frage ich mich, erreicht es die Menschen? Und du hast vorhin kurz erwähnt, jetzt sind wir im Ukraine-Russland-Konflikt, NATO-Konflikt. Das heißt, wir sind schlagartig. Ist Corona verschwunden? Und ich stand gestern auch auf dem Spielplatz, wir haben gesprochen im Elternkreis, und das Thema des Konfliktes, des Krieges war sehr präsent. Und ich denke so, das ist so interessant. Ja, von einer Woche zur anderen verschwindet dieses Thema und die Medien geben uns vor, was ist unser Thema auf dem Spielplatz zum Beispiel. Ja? Also wer entscheidet eigentlich, welche Nachrichten da gesetzt werden? Also nehmen wir mal jetzt Ukraine-Konflikt. Seit längerem wird ja Putin als Aggressor in den Medien aufgebaut, dargestellt, ja. Und wenn man sich ein bisschen tiefer mit dieser Sache beschäftigt, dann weiß man, muss man zurückgehen in die Wiedervereinigung 1991, als die NATO versprochen hat, keine Nahosterweiterung, das, was sie jetzt tun. Also so, das heißt, es gibt diese zwei Seiten. Darüber habt ihr auch berichtet. Bei Corona Transition habe ich gesehen, gab es einen Bericht dazu. Aber warum erreicht es die Menschen nicht? Ich frage mich das immer wieder. Und wer entscheidet, wie das Ganze aufgebaut wird? Also daran sieht man ja, okay, unsere Medien sind nicht neutral. Aber wie kommt denn von oben dann diese Anweisung, die Regieanweisung? Ja, es gibt jetzt nur dieses Narrativ bei Corona. Und jetzt beim Krieg gibt es nur dieses Narrativ. Putin ist der Aggressor und es gibt und die NATO ist der Retter. Wo kommt das her?
Ja, auch das bedarf einer Aufarbeitung, ja, dass so Narrative einfach gesetzt werden und verbreitet werden. Das hatten wir auch schon vorher. Und das ist jetzt einfach nur sehr, sehr klar und deutlich geworden. Also vielen Menschen, die das erkennen, ne? Und die auch sagen, so, ich habe keinen Bock mehr, ich will auch diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieser Art nicht mehr finanzieren und die dabei Jimmys Leuchtturm-Initiative mitmachen. Man kann Dingen halt immer den einen oder den anderen Spin geben, und das fängt schon eben mit den Nachrichtenagenturen an, weil, um kurz zur Erklärung, ne, natürlich haben nicht alle Sender überall und auf der ganzen Welt Korrespondenten. Ja, das sind ja ganz wenige Menschen, die tatsächlich dann die Berichterstattung machen. Und das meiste kommt von Nachrichtenagenturen. Das heißt, die meisten Infos und so, alles, was da so bei NTV über den Bildschirm läuft, das ist alles, das kommt alles aus Agenturen, ne, sowas wie Reuters oder die AFP oder die DPA, die Deutsche Presseagentur. Und das sind so die ersten Gatekeeper. Zum Beispiel, da gab es ja diese große Demo in London mit über 1 Million Teilnehmern, ne? Schätzungsweise, aber da gibt es auch Belege dafür. Also es war gigantic, um es mal auf Englisch zu sagen. Und an dem Tag stand nichts darüber in den deutschen Nachrichtenagenturen. Das heißt, es fand einfach nicht statt. Ja? Und so kann man Nachrichten steuern. Ja? Und wenn es dann zu nah dran ist, also wie die Demos in Berlin damals, ne? Ich war da am 29. August 2020 und habe mir ein eigenes Bild gemacht und wusste, dass das da nicht ein paar tausend Teilnehmer sind, sondern ein paar hunderttausend. Und auch da waren die Zahlen einfach völlig falsch. Ja? Und das fängt halt mit den Nachrichtenagenturen an. Und wenn man schaut, wie die wiederum mit der Regierung verbandelt sind oder mit, sagen wir mal, mit dem Regierungssystem, ja, also die tragen ja den Titel des Landes quasi schon im Namen, AFP, Agence France Presse, Deutsche Presseagentur, Reuters, der ehemalige Chef von Reuters ist im Aufsichtsrat von Pfizer. Solche Geschichten. Ja, also da gibt es ganz enge Verstrickungen und dann natürlich auch Interessen, die transportiert werden. Mhm. Also da braucht man sich gar nichts vormachen. Und deswegen finde ich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als noch viel, viel mehr als alle anderen, alle privaten Medien, die Pflicht hat, da ganz genau hinzuschauen und auch Nachrichtenagenturen auf den Wahrheitsgehalt zu checken, was aber einfach nicht mehr stattfindet, weil die Zeit nicht mehr da ist, weil wir uns in so einem schnellen News-Cycle befinden. Es muss ständig Output geliefert werden. Und das, also da ist auch einfach das System selber der Schuldige. Ja? Also es steckt ja schon im Wort. Man sollte sich danach richten. So, da geht eine unglaubliche Verantwortung damit einher. Und ich sehe nicht, dass wir oder also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem noch gerecht wird.
Ja, und mir fällt ein, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, also als diese Zahlen, und wir müssen gar nicht so weit weg nach London schauen, wir können auch nach Berlin schauen, hier Luftlinie, nicht so weit. Ich glaube, jetzt am Wochenende gab es wieder eine unheimlich große Demo, jetzt letztes Februarwochenende am Großen Stern in Berlin an der Siegessäule. Ich will keine Zahlen nennen, es ist immer angreifbar. Ja, ich habe eine große Zahl gehört, wie auch immer. Es gab eine große Demonstration und man hört einfach nichts darüber. Ja, und am Anfang, als über diese, du hast die August 2020 Demo erwähnt, wo auch zum Beispiel Kennedy war, man hat ganz wenig davon gefunden, ja. Ich meine, er stammt immerhin aus dieser Familie, zu der wir historische Verbindungen haben, als Kennedy vor dem Brandenburger Tor stand, seine berühmte Rede gehalten hat. Also schon allein deswegen, denke ich, hätte man darüber berichten müssen. Aber was auch passiert ist ja, wir bekommen Bilder verknüpft mit einer Schlagzeile. So, das heißt, selbst wenn wir sagen, okay, es waren jetzt nur 10.000 Teilnehmer und eigentlich waren es 100.000, egal. Aber welches Bild wird gesetzt und Menschen denken in Bildern, das prägt sich ein, vorwiegend von Menschen, die, ja, sagen wir, rechts aussehen, ja, rechts, eine rechte Gesinnung tragen. Und dann spielte die Antifa eine sehr große Rolle. Möchte ich kurz erzählen, eine Anekdote wir waren selbst einmal auf so einem Montagsspaziergang und links und rechts waren wir von Polizisten flankiert, die eigentlich dazu da waren, um uns zu beschützen, also das haben sie auch gemacht. Und auf der anderen Straßenseite kam dann die Antifa. Gut, es waren jetzt, sagen wir, 10, 15 Leute, schwarz gekleidet, ihre Fahnen, und sind dann quasi immer hinterhergerannt, und an bestimmten Ecken traf man sich wieder und dann brüllten sie rüber und irgendwas, wir sind die Rechten sozusagen. Und so, das war wie so ein Spielchen irgendwie, ganz seltsam. Wir haben gedacht, okay, wer hat sie bezahlt, damit sie dort stehen und da so reinrufen, ja, und damit die irgendjemand vielleicht ein Bild in dem Moment schießt. Und wir sind dann später, wir sind nicht bis zum Ende gelaufen, sind später zurück. Das war am Alexanderplatz. Und auf einmal kommen wir an einen Platz, wo die Polizei steht mit diesen Antifa-Leuten und offensichtlich eine Besprechung haben. Worüber weiß ich nicht, ja, aber ich meine, den meisten ist klar, es gibt diese Verbindung und trotzdem ist es einfach sehr seltsam, das zu sehen, wenn man da vorbeiläuft und sich denkt, warum stehen angeblich diese Gegner jetzt, vor denen die Polizei uns beschützen sollte, stehen zusammen und haben da so eine Art Besprechung. Was ist da los? Ja?
Ja, auch ein gutes Beispiel ist ja der Reichstagssturm im August 2020. Ne? Also mittlerweile gibt es sogar das Netzwerk der kritischen Polizisten, die deutliche Anhaltspunkte dafür gesammelt haben, dass das Ganze inszeniert wurde. Und man hört davon absolut nichts. Das dient einfach weiterhin als Beispiel dafür, dass diese bösen Menschen im Widerstand, also die Rona, die Covidioten praktisch, ja, die Demokratie gefährden wollen. Und das hat sich einfach bei ganz vielen Menschen eingefressen. Und das sind auch Menschen, die, ja, ich lebe hier in mittlerweile in einer Lebensgemeinschaft und es sind ganz, ganz tolle, ganz, also wir sind hier 50, 60 Menschen, aber wir sind genauso gespalten in dieser Frage wie in der großen Gesellschaft, ja. Und ich merke einfach, da ist kein Rankommen, Herankommen mehr an die, auch wenn ich denen das erzähle, ja, die wollen damit nicht in Berührung kommen. Die haben dieses Bild, dieses Framing sitzt so tief im Kopf. Ja. Das ist dramatisch, ja. Und jetzt haben wir mit der Ukraine genau das Gleiche. Und weil du vorhin gesagt hast, Corona ist verschwunden. Ja, Corona ist verschwunden hauptsächlich. Aber die Punkte, wo das hinführt, also was ist der Effekt von Corona oder auch jetzt von der Ukraine, ne? Wir haben mehr Chaos, wir haben eine unsichere Lage, wir haben Grenzschließung, Spaltung der Gesellschaft, Angst, die Rohstoffpreise steigen, Inflation steigt und das sind genau die gleichen Zutaten. Also jetzt ist es der Krieg in der Ukraine und vorher war es Corona. Ja? Das Outcome, also das Resultat, ist das gleiche. Und da sollten wir anfangen und zu gucken, warum das denn eigentlich so ist. Und ob das vielleicht gewollt ist von Menschen, die jetzt in diesen Krieg gezogen sind. Ja, also ich finde es unglaublich schwer, da durchzublicken, ja, bei diesem Konflikt. Und ich will mich da auf gar keine Seite stellen. Aber ich glaube, es hatten alle Parteien, auch der Westen, ein Interesse an diesem Krieg. Mhm. Und da fühle ich mich erinnert an 1914, was wir aus dem Geschichtsunterricht gelernt hatten, ja, über den Ersten Weltkrieg, dass im Prinzip führte kein Weg daran vorbei. Also es war gewollt. Und jetzt sehe ich das ähnlich. Und das ist einfach dramatisch, dass auf dem Leid der Bevölkerung der Ukraine ausgetragen wird und wiederum diese Spirale der Angst jetzt einfach weitergeht, in zwar mit unter anderem Vorzeichen, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Und das müssen wir durchbrechen und davon müssen wir uns freimachen und sagen, so, wir haben da sowas von keinen Bock mehr auf diese Art und Weise, der Berichterstattung und überhaupt des Menschseins und des Miteinanderseins, weil, ne, wie Daniele Ganser sagt, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und wir können die Dinge, die großen Herausforderungen dieses Planeten nur gemeinsam angehen und meistern. Und ich glaube mittlerweile, dass es tatsächlich das Kleine autarke Gemeinschaften, also dass die Lösungen wirklich im Kleinen liegen und dass diese ganzen großen Top-Down-Geschichten, also jetzt ne, Great Reset und so, World Economic Forum, also die da ganz noble Ideen verkaufen, wie sie die Welt jetzt plötzlich zu einem besseren Ort machen wollen. Jetzt plötzlich, ne? Die gibt es schon seit den 70er Jahren, aber jetzt plötzlich haben sie, setzen sich zum Wohle der Menschheit ein. Komisch, ich nehme das denen nicht ab. Ich glaube daran nicht mehr. Und ja, ich sehe den einzigen Weg im Kleinen, in kleinen autarken Strukturen oder möglichst autarken Strukturen, die alle miteinander verbunden sind, aber die ihre eigenen Lösungswege gehen und finden. Und ja, da ist dein Kongress auf jeden Fall genau das, was richtungsweisend
Und ich möchte
rüber
noch mal zwei letzte Punkte ansprechen, Ole. Also ich nenne das immer Idealannahmen, ja. Gerade bei den Älteren kann man eben, möchte niemandem Unrecht tun, aber das ist jetzt so das, was ich in meinem Umfeld sehe. In der älteren Generation herrscht noch diese Idealannahme. Ja, wenn es in den Nachrichten kommt oder wenn es im Fernsehen kommt, ist es wahr, entspricht es der Wahrheit. Ja, deswegen kommen viele vielleicht auch nicht auf die Idee, dass Corona nicht vielleicht nicht so gefährlich ist, wie es dargestellt wurde, obwohl es ja schon andere Zahlen gibt, aber halt nicht 20:50 Uhr, 20:15 Uhr in den Nachrichten, 20 Uhr. Und dann ist die Frage, also was mich so geschockt hat, war, wir haben früher immer nach Polen gezeigt oder nach Russland oder China, haben gesagt, ja, da werden ja die Menschenrechte mit Füßen getreten und es gibt keine Demokratie. Und ein Zeichen einer Demokratie ist eine freie Presse. Und ich hatte kürzlich eine Diskussion, da ging es immer noch darum, ja, wir leben in einer Demokratie. Und ich habe dann überlegt, okay, was macht eine Demokratie aus? Also effektiv haben wir alle 4 Jahre die Möglichkeit, jemanden zu wählen. So im letzten Jahr war das relativ eingeschränkt. Es gab 3 Leute und für mich kam niemand in Frage dieser 3 Kandidaten. Die anderen wurden einfach gar nicht gezeigt in diesem Format, aber es gab ja mehrere. Und dann denke ich mir, okay, wurden wir gefragt, ob wir die Impfpflicht wollen? Nein. Wurden wir flächendeckend gefragt, ob wir jetzt Krieg wollen? Nein. Werden wir gefragt, ob wir dieses Bildungssystem gern anders hätten? Nein. Im Gegenteil, es wird massiv bekämpft, meiner Ansicht nach. Werden wir gefragt, ob wir ein besseres Gesundheitssystem haben wollen? Also das Geld ist alles da. Wir haben jetzt gesehen, es gibt Geld für alles, auch für die Rüstungsindustrie und so weiter. Für das Volk nicht. Also frage ich mich, leben wir in einer Demokratie? Wie würdest du das sehen? Du warst sehr eng in diesen öffentlich-rechtlichen Medien. Und ja, das ist immer so ein Anzeichen für eine Demokratie. Aber die Frage ist, gibt es das wirklich? Gibt es irgendwo freie Presse auf dieser Welt noch jetzt seit 2020? Ich denke, vorher waren da auch schon Bewegungen da, aber vermutlich war es nicht so offensichtlich, ja.
Ja, also ich würde jetzt von der Tendenz her dir auf jeden Fall recht geben, aber nicht in die absolute, also wir sind noch nicht in einer Diktatur und wir sehen Anzeichen dafür, ne? Es gibt massive Zensur einmal auf sozialen Netzwerken und dann natürlich in den Medien selber. Also die zensieren sich ja auch selber. Das ist eigentlich so die perfideste Zensurart und Weise, ne? Weil man sie im Prinzip gar nicht merkt. Also ne? Wenn man denkt, man tut das Gute und Richtige und deswegen macht man das, aber lässt dann die andere Seite komplett unter den Tisch fallen aus moralischen Gründen oder sowas, ja. Also es gibt ja diese Medien, ne? Es gibt ja Multipolar und Apolut und ja gut, KenFM wurde abgeschaltet, ne? Das ist unglaublich bitter. Man muss nicht hinter all dem stehen, was Ken Jebsen gesagt und verbreitet hat. Ich habe übrigens bei ihm, ich habe damals bei Fritz Praktikum gemacht und war auch in seiner Redaktion. Also war total fasziniert so von seiner Person und habe ihn auch weiter verfolgt. Also ich finde, der hat unglaublich wichtige Sachen geliefert zum Verständnis. Also wenn man sich all das, was er gemacht hat, jetzt nochmal reinzieht, dann versteht man, warum wir hier stehen, wo wir gerade stehen.
Also vor allem geostrategische Sachen.
Ja. Also auch vor allem in Bezug auf Ukraine und so. Mhm. Ne? Und warum die Ukraine so wichtig ist in diesem Konflikt, in dieser Auseinandersetzung Eurasien und das Atlantische Bündnis. Also noch können wir uns ja frei informieren, aber es wird mit hoher Geschwindigkeit gerade daran gearbeitet, dass das nicht mehr möglich sein soll. Ja, jetzt hat man Telegram noch nicht abgeschaltet, aber man hat zumindest die freie Meinungsäußerung komplett auf Telegram verbannt. Und dadurch ist es ein leichtes, erstmal das Ganze zu überwachen und im Zweifel dann auch einfach abzustellen. Ja, das, also diese ganze Geschichte mit den Impfpässen, ja, da geht es darum, uns zu kontrollieren, uns auf Schritt und Tritt, also egal, ob ich jetzt eine Grenze überschreite oder in ein Geschäft gehe, ja, es soll alles dokumentiert und nachvollzogen werden. Mhm. Das Ganze soll mit unserer Steuernummer verbunden werden. Also da geht es schlussendlich unter einer Nummer, soll alles getrackt werden vom Einkommen, bis zum Internetzugang. Ja, die Idee existiert, dass wir alle eine eigene ID haben, mit der wir uns dann ins Internet einloggen, wo eben alles auch überprüfbar und überwachbar wird. Und diese Gefahr, die ist real und die ist da. Also wir müssen genau jetzt aufstehen und uns dagegen wehren und sagen, nee, so eine Gesellschaft wollen wir nicht. Mhm. Und wir haben ja das Grundgesetz. Es gibt sehr, sehr viele gescheite Menschen, die dafür einstehen und die das als wichtig empfinden, dass wir diese Werte verteidigen. Und das sind vielleicht gar nicht mal Menschen, die dafür auf die Straße gehen am Montag. Aber ich glaube, dass jetzt mehr und mehr Menschen erkennen, was tatsächlich auf dem Spiel steht. Und hoffe einfach, dass das Momentum so groß sein wird, dass wir es kippen können. Also dass wir jetzt wirklich diesen historischen Moment nutzen können und drehen und tatsächlich Tabula Rasa machen können im positiven Sinne und anfangen, am Neuen zu bauen und diese alten Strukturen, die uns überall belasten und die uns immer wieder zu den gleichen Problemen führen und in Gewalt führen, dass wir die hinter uns lassen können.
Ja. Und ich denke, ein wichtiger Punkt, den haben wir heute besprochen, ist es zu reflektieren, welche Nachrichten werden uns tagtäglich vorgesetzt. Ja, also ist es etwas, was mir dient, was meinem Wohlgefühl dient, was mein Leben bereichert, oder ist es etwas, was mich ständig in Angst und Schrecken versetzt, auch in Aggression, ja, indem dann jemand verantwortlich dafür ist, dass ich vielleicht sterben könnte, also der Ungeimpfte, oder Putin ist der uns vielleicht alle ausrottet. Es gibt ja immer jemanden auf der Oberfläche, der sozusagen die Verantwortung trägt. Aber ich glaube jetzt, wir haben eine Zeit, in der wichtig ist zu erkennen, ich gestalte mein Leben, ja, und ich bin hier verantwortlich für meine Kinder, für mich und für das Leben. Und alles, was da draußen gestrickt wird, ist eigentlich etwas, niemand möchte Krieg. Ja, das sagt der Herr Ganser auch immer. Wenn man die Menschen direkt befragen würde, niemand würde für den Krieg stimmen, weil alle wissen, was es bedeutet, auch für die Bevölkerung. Die kann am wenigsten dafür. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht länger diesen Geschichten glauben. Weil es gibt einige Profiteure, die auch aus der Rüstungsindustrie etc., die davon profitieren. Und das hat nichts mit uns zu tun, in unserem Leben. Ja, also kein normaler Mensch. Mich erschüttert es auch, dass wir im Jahr 2022 wirklich wieder an so an einen Punkt geraten sind. Und wir haben dazu nichts beigetragen. Es ist einfach ein Spiel auf anderer Ebene, ja. Also Spiel.
Ja, ja, man darf auch nicht vergessen, dass auch Putin aus der Kaderschmiede des World Economic Forums kommt. Ja, gehört genauso dazu. Und Klaus Schwab, sein neuestes Buch, was er geschrieben hat, The Great Narrative, die große Erzählung. Ja, sie sagen uns ja alles. Sie sind ja damit total offen und deutlich. Und wenn man es jetzt immer noch nicht versteht, ja, dann es ist echt an der Zeit. An der Zeit, andere Medien zu konsumieren und den Punkt zu finden.
Ja, und das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, Ole. Wir vernetzen das auch nochmal, coronatransition.org. Und ich freue mich, dass wir eine Medienpartnerschaft gemeinsam gestartet haben, ja, indem ihr auch sozusagen Lösungen anbietet, indem ihr zukünftig auch euch darauf konzentriert als Kanal, als eigenes Medium sozusagen. Und ja, das freut mich sehr. Das ist doch ein Anfang und diese Anfänge kann man überall sehen, ja. Und das ist sehr schön. Dafür danke ich dir auch, dass du diesen Schritt gewagt hast, denn das ist natürlich sehr mutig, auch das Alte zu verlassen, was uns ja vermeintliche Sicherheit gibt und dann doch neu zu beginnen. Mir ist klar, da gibt es auch immer Existenzängste, finanzielle Ängste und umso mehr freue ich mich, wenn es Menschen dann gibt, die das mutig doch in Angriff nehmen. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich kann auch nur alle diese Menschen, die jetzt auf der Schwelle stehen und die das eigentlich auch spüren und in sich so diesen Ruf und diese Stimme haben, ja, dass sie diesen Schritt machen, weil es ist so befreiend. Ja, dass, also diese Sicherheit, das ist ja auch nur eine Illusion. Ja, wenn morgen die Inflation noch weiter steigt und wenn das ganze Finanzsystem zusammen kollabiert, ja, was bedeutet das denn? Was, ne? Also es steht gerade so viel auf dem Spiel und auf der gleichen Seite sind die Möglichkeiten, die wir jetzt auch gerade haben, als Menschheit einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen, so groß, dass es jetzt auf jede Person drauf ankommt und dass das total befreiend ist, wenn man sich aus diesen alten Strukturen löst und in dieses Ungewisse reingeht und guckt, wo man denn da wirken und walten und sich einbringen darf. Aber es hat so viel mit Selbstermächtigung zu tun und mit der eigenen Stimme, dem eigenen Bauchgefühl folgen. Ja? Es ist so viel mehr bereichernd und ich arbeite jetzt viel, viel, viel mehr als vorher und habe deutlich weniger Gehalt und es geht mir trotzdem viel besser.
Ja. Frei sprechen, frei denken, das ist das, was der Mensch braucht, ja.
Ja, übrigens werden wir, also Corona Transition wird seinen Namen ändern, wir heißen demnächst Transition News, um eben dieses Corona auch abzuschütteln und auf andere Dinge zu gehen, wie du schon angesprochen hast, also auch lösungsorientiert zu sein und die vielen Dinge, die ihr jetzt hier im Kongress habt, auch mit in den Fokus zu nehmen.
Ja, und daran sieht man eigentlich auch ganz gut, Corona war ein Initiator für viele neue Dinge, die jetzt sehr, sehr gut sind für den Menschen, die er wahrscheinlich vorher auch schon gebraucht hätte, aber dann bewegt man sich nicht so, wenn die Not nicht so da ist. Ja, der Mensch ist halt bequem. Und insofern hat es auch sein Gutes, weil jetzt überall diese kleinen Bewegungen sprießen. In jedem Bereich, ja, gibt es diese Lösungen, die jetzt still und stetig wachsen. Und davon seid ihr ein Kanal sozusagen. Und darüber freue ich mich. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Ole, und wünsche euch weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank. Viel länger hätten wir jetzt auch nicht sprechen können, weil sonst wäre ich immer mehr aus dem Bild geruckt. Ja. Hier, die Sonne blendet mich nämlich total. Ja.
Okay, das ist schön. Ich danke dir und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.